Es ist naheliegend, dass der Predigttext für den heutigen Sonntag, Rogate, sich auch mit dem Beten befasst. Ich lese aus Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Lukas 11, 1 bis 13. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wieder einmal waren die Jünger mit Jesus an einem besonderen Ort und er betet, sie vielleicht nicht. Auf jeden Fall werden sie aufmerksam und vielleicht kommt auch der Wunsch auf, so möchte ich es auch können. Und deshalb auch die naheliegende Frage: Jesus, lehre uns beten. Und erstaunlicherweise kommt jetzt keine Lehre vom Gebet. Das heißt nicht, ja, also Jesus sagt nicht also, so müsst ihr es machen, da müsst ihr es machen, so oft müsst ihr es machen, so muss gebetet sein, so lange und dann gemeinsam oder einsam oder wie ist die Gebetshaltung, kniend, liegend, stehend, tanzend. All das macht Jesus nicht. Sondern was er tut, ist, dass er ihnen ein schlichtes Gebet gibt. Er gibt ihnen schlichte Worte, ein kurzes Gebet. Und das ist kürzer als bei Matthäus und in späteren Handschriften sind dann noch Teile dazugefügt. Aber es ist schon interessant zu sehen, was ist drin. Was ist Jesus wichtig? Was soll im Gebet drin sein? Und da ist das Erste der Vater, die Anrede. Nicht der allmächtige Gott, nicht irgendein ferner Schöpfer, sondern der Vater im Himmel. Das ist unser Gegenüber, wenn wir beten. Das Zweite ist, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Zuerst geht es um Gottes Anliegen. Im Gebet. Dein Wille geschehe, das kam später noch dazu, aber dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Also bevor unsere Bitten kommen, sagt Jesus, lass Gott Raum bekommen. Schau, was Gott will mit dieser Welt und mit den Menschen. Und dann kommt aber auch die Bitte um das tägliche Brot. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Also das, was wir zum Leben brauchen, das darf auch ins Gebet hinein. Aber es soll auch ins Gebet hinein, was unsere Seele braucht. Vergib uns unsere Sünden. Nicht nur der leibliche Versorgung ist hier gefragt, sondern wir bitten auch um ein Heil, um den Frieden in der Seele. Und die Friede in der Seele geschieht durch Vergebung. Immer und immer wieder. Der Friede kommt zu uns und die Freiheit der Gotteskindschaft, wenn wir auch unsere Sünden bekennen, unsere Schuld vor Gott bringen und ihn um Vergebung bitten. Und dann kommt etwas Erstaunliches noch dazu, dass Jesus die Beter in die Pflicht nimmt und dass sich die Beter sogar drunter stellen und sagen, man könnte vielleicht sogar sagen, Herr, vergib mir in dem Maße, wie ich anderen vergebe. Also nicht nur bei uns bleiben, sondern auch zu sagen, ich habe auch eine Verantwortung zum Vergeben. Ich bin nicht nur der, der die Vergebung schön in Empfang nimmt und sagt, gut, dass mir vergeben ist, sondern dass da auch eine Verpflichtung da ist und ein Wunsch, anderen zu vergeben. Und dann schließt dieses Gebet mit einem demütigen Bekenntnis der eigenen Schwachheit. Vater, führ mich nicht in Versuchung, ich weiß nicht, ob ich durchhalte. Ich will nicht in die Anfechtung, ich will nicht meinen Glauben bewähren müssen. Bitte hilf mir, dass ich da gut durchkomme. Natürlich sind diese Worte, die Jesus hier seinen Jüngern vorgibt und natürlich seit 2000 Jahren dieser ganzen christlichen Welt. Es ist ja erstaunlich, dass dieses Gebet sich tatsächlich durchgetragen hat. Und es ist auch erstaunlich, dass dieses Gebet auch noch bei Menschen eine Bedeutung hat, die sonst in ihrem Kopf nicht mehr viel zusammenbringen. Dass demente Menschen, wenn es das Vaterunser gebetet wird, sie reden vielleicht sonst kein Wort mehr. Aber da stimmen sie mit ein, so wie beim 23. Psalm oder bei Liedern wie Jesu, geh voran und befiehl du deine Wege. Es gibt Worte der Bibel und dieses Vaterunser gehört dazu, die uns begleiten und die da bleiben, die eine Kraft entfalten, allein dadurch, dass sie da sind, dass wir sie hören und dass wir sie tun. Jesus macht da kein Gesetz daraus. Aber wenn wir das mal uns überlegen, wir beten zum Vater, zuerst geht es um Gottes Anliegen, dann darf ich um meine tägliche Versorgung bitten, dann aber auch meine Schuld bekennen und meine Schwachheit einräumen. Vielleicht lohnt es sich mal persönlich, sich über das eigene Gebetsleben oder die eigenen Gebete mal Gedanken zu machen. Was ist denn der Inhalt meiner Gebete? Worum geht es da? Und es geht nicht unbedingt um Worte und Inhalt der Gebete, sondern ich denke, es geht um die Haltung, um die innere Haltung, die wir beim Beten haben. Wer ist dieser Gott für uns? Zu wem kommen wir, wenn wir beten? Ich weiß, wenn man lange gebetet hat schon, jahrelang, dann kann das sein, dass man so automatisch loslegt. So. Ja, dass man seine Routine im Beten hat. Vielleicht würde es sich mal lohnen oder wäre es gut, wenn wir erstmal durchatmen, bevor wir anfangen und uns neu mal klar machen, zu wem kommen wir denn da? Wem treten wir gegenüber? Und da erzählt Jesus dann diese Geschichte. Offenbar hat er gedacht, naja, also die Worte habe ich Ihnen jetzt gegeben, aber ob Sie wirklich durchblicken, was da geschieht und wer der ist, zu dem Sie beten, das weiß ich nicht. Und so erzählt er zwei Geschichten. Die erste Geschichte handelt von einem Freund, der zu seinem Freund kommt in der Nacht, weil ein dritter Freund gekommen ist auf der Reise, also überraschend, vielleicht hat er die letzte Karawane verpasst und muss jetzt irgendwo Unterkunft finden. Auf jeden Fall, hier geht es nicht um Fremde, sondern Freunde. Hier kommt einer zu seinem Freund und bittet. Und Jesus macht es sehr schön und auch humorvoll. Er sagt, wenn er schon nicht bittet, wenn er schon nicht gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er ihm auf jeden Fall seine Sachen geben, damit er seine Ruhe hat. Der Gedanke finde ich ganz, humorvoll. Wir müssen Gleichnisse oder solche Geschichten nicht eins zu eins übersetzen, aber ich denke, was Jesus ihnen damit sagen will, ist, so wie dieser Mann bei seinem Freund das bekommt, was er braucht, wirst du bei Gott das bekommen, was du brauchst. Und er wird dir helfen. Und dann kommt dieser Einschub, diese Verse 9 und 10. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Es klingt ja schön. Es klingt ja sehr ermutigend. Aber vielleicht schleichen sich dann schon jetzt so Gedanken ein und Erinnerungen und Erfahrungen. Bei mir war es nicht so. Da in der Situation, da war es nicht so. Da habe ich gebetet und Gott hat nicht erhört. Da habe ich um Hilfe angesucht, habe ich gesucht, Hilfe gesucht und nicht gefunden. Ich habe wie wild an seine Tür geklopft und niemand hat aufgemacht. Wie ist es da mit dem Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. So einfach ist es gar nicht. Jetzt könnte es ja sein, dass Jesus diese Einwände seiner Jünger und Jüngerinnen im Kopf und Herzen so wahrnimmt und vielleicht etwas abschwächt, wie wir es gerne tun. So eine Harmonisierung, dass das, was Gott in unser Leben hineinspricht, dann auch zu dem passt, was wir gerne hören würden. Aber den Gefallen tut uns die Bibel ganz selten. Ich glaube gar nicht, wahrscheinlich. Also Gott harmonisiert da nicht, sondern im Gegenteil, im Vers 10 legt Jesus nochmal eins drauf und wiederholt das Gleiche nochmal, denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also nicht, ja, vielleicht war es doch nicht die richtige Bitte. Vielleicht stimmt mit meinem Gebet was nicht. Vielleicht, ja, Gott antwortet sicher, aber er antwortet halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Müsste ich eindringlicher beten? Habe ich nicht ausdauernd genug geklopft? Und. Oder vielleicht letztlich, ach, es ist doch kein Verlass auf ihn. Dann kann ich es auch lassen. So eine wunderbare Verheißung, die kann ganz schön belastend werden. So ein Vers. Wenn wir die Realität des Lebens gegenüberstellen und sagen, das passt doch nicht. So schön, wie es da steht, so ist es doch nicht. So ist es nicht im Leben. So läuft es nicht. Zumindest bei mir ist es nicht so gelaufen. Aber vielleicht müssen wir uns nochmal unsere Gedanken über das Beten deutlich machen. Worum geht es uns, wenn wir beten? Erinnern wir uns an den bittenden Freund? Ja, natürlich. Aber der hat ja auch bekommen, was er wollte. Der hat genau das bekommen, was er wollte. Aber vielleicht müssten wir einen Schritt hinter die drei Fladenbrote schauen und zu sagen, vielleicht ging es gar nicht um die drei Brote, sondern vielleicht ging es in dieser Nacht nur darum oder besonders darum, dass der Freund sich auf den Freund verlassen kann. Glaubst du, dass du dich auf Gott verlassen kannst? Vielleicht sollten wir die Treue Gottes oder die Verlässlichkeit auch nicht vorschnell daran messen, wie oft und wie gut er unsere Wünsche erfüllt. Und ob er uns immer das gibt, was wir wünschen. Deshalb bringt Jesus noch ein zweites Beispiel, das uns die Beziehung zu Gott nochmal deutlich macht. Zu wem beten wir? Wir beten zu einem Vater im Himmel, der seinen Kindern nichts Schlechtes geben wird. Der seinen Kindern Gutes geben wird. Hier heißt sogar seinen Heiligen Geist. Also im Grunde ihn selber. Er gibt sich selbst. Das ist Gott, zu dem wir beten. Er ist der Freund, auf den wir uns verlassen können. Und er ist der Vater, der uns liebt und der uns nichts Schlechtes geben wird. Auch wenn es nicht so kommt. Und ich habe mal ein paar biblische Beispiele rausgesucht, um ein bisschen deutlich zu machen, was das heißen könnte. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Paulus in 2. Korinther 12 schreibt er davon, wie eindringlich er Gott gebeten hat, dass er ihn doch von dem Pfahl im Fleisch befreien möge. Dass er ihm doch den Engel Satans wegnehmen sollte, der ihm da am Dienst hindert, der sein Leben einschränkt. Herr, nimm das weg. So war sein Gebet. Das war seine Bitte. Und jetzt kommt das, was Gott gibt. Er sagt zu ihm, Paulus, du hast mich und meine Gnade. Das reicht. Darin liegt deine Kraft. Das zweite, suchet, so werdet ihr finden. Was haben die Frauen am Ostermorgen gesucht? Den toten Jesus haben sie gesucht. Und was haben sie gefunden? Den auferstandenen Christus. Suchet, so werdet ihr finden. Und das dritte, klopfet an, so wird euch aufgetan. Wie intensiv, habe ich gedacht, hat der Hiob abgeklopft. Er hat über 40 Kapitel, also da waren seine Freunde auch noch dabei in den Kapiteln, aber wie hat er intensiv abgeklopft? Gott, sag mir doch endlich, was ich falsch gemacht habe. Ich lass nicht nach, ich will und du machst jetzt auf und sagst mir, was deine Gründe sind, warum es mir so mies geht. Und was findet? Und wie sieht es aus, als Gott die Tür aufmacht? Da hat der Hiob keine Fragen mehr. Da sagt er am Schluss, Herr, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Also er erlebt eine Nähe Gottes, die er nie gekannt hat. durch dieses Leiden dieser vielen Kapitel hindurch, diese ganze Zeit, wo er geklopft hat und wollte Antwort, er wollte, dass Gott aufmacht und endlich erklärt. Und dann ging die Tür auf und er hatte keine Fragen mehr. Also, so kann das sein. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Und es kann auch so sein, dass es noch anders ist. Und ich habe auch gedacht, denken wir oder führen wir uns das auch vor Augen, wie viel Gott uns tut, ohne dass wir bitten. Wie viel Gutes und Güte Gottes wir empfangen, ohne dass wir jemals gesucht haben, geklopft haben und gebeten haben drum. Vielleicht geht es wirklich bei diesem Bitten und Suchen und Klopfen in erster Linie darum, uns klarzumachen, wem wir begegnen. Deutlicher zu machen, bei unserem Beten soll es zunächst nicht darum gehen, was kann Gott mir geben, sondern es soll darum gehen, dass ich Gott begegne, dass ich in Beziehung komme mit diesem Vater im Himmel. Und vielleicht ist das Großartige am Gebet eben diese Begegnung und nicht die Erfüllung meiner Wünsche. Ich weiß, ich mute euch das einiges zu. Aber ich lege diesen Schwerpunkt heute deshalb, weil das andere Denken viel natürlicher in uns drin ist. Ich bete und Gott soll antworten. Gott soll handeln, Gott soll tun. Aber vielleicht liegt es Gott gar nicht so daran, dass er nur unsere Wünsche hören will und dann bitteschön auch reagieren soll und das tun soll, sondern vielleicht geht es ihm darum, dass er gern mit seinen Kindern zusammen sein möchte und dass er gern hören möchte, wie nahe sie an seinem Herzen sind und dass sie ihm vertrauen als einem Freund und liebenden Vater. Vielleicht ist das das Wesen des Gebets. Eine Mystikerin des Mittelalters, die Mechthild von Magdeburg, die hat das so ausgedrückt: Das Gebet hat große Kraft. Es machet ein krank Herze stark, ein blind Herze sehend, eine kalte Seele brennend. Es ziehet hernieder den großen Gott in ein klein Herz. Es treibet die hungrige Seele hinauf zu Gott. Gebet als Beziehung, Gebet als Gespräch, Gebet ja als inständiges Flehen und Bitten und Danken und Anbeten, aber eben nicht vergessen, in erster Linie geht es um mein Gegenüber. Das sollte in unseren Gesprächen auch so sein. Auch in unseren Begegnungen sollte es so sein, dass es uns um den Menschen geht, mit dem wir jetzt Gemeinschaft haben, mit dem wir jetzt reden, von dem wir etwas erbitten. Und dann kommt das andere. Und nach allem würde ich sagen, lassen wir doch einfach dieses Analysieren, wie muss Gebet sein, was gehört dazu, wie, ja, oder Gottes Antworten zu deuten und Gottes Willen. Ich glaube, das ist hier gar nicht so das Entscheidende. Vielleicht ist das Entscheidende, dass wir das einfach mal so stehen lassen, was Jesus sagt, als Angebot, als Verheißung, als Versprechen. Und dass wir unsere Vorbehalte mal zurückstellen und nicht gleich anfangen zu kritisieren und Einschränkungen zu machen und das Großartige, was Jesus uns hier zusagt, dann runterzustutzen, bis es in unsere Denkmuster passt. Vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen, als das große Versprechen Gottes, des Freundes und des Vaters. Und tun wir das. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Amen.